Vis-à-vis. Heute im Gespräch.
Nach einem kurzen heftigen Absturz der Konjunktur weltweit aufgrund eines beinahe Krachs der Finanzwirtschaft hat die Wirtschaft jetzt deutlich wieder Fahrt aufgenommen. Das Bruttoinlandsprodukt wächst, die Steuereinnahmen steigen, alle sind glücklich und zufrieden. Ist das auch für Sie eine freudige Botschaft?
Es ist eine ambivalente Botschaft. Es ist sicher freudig, wenn Sie an Geld interessiert sind und an Umsatz, dann ist es eine gute Nachricht. Wenn Sie aber sagen, wir wollen insgesamt so etwas wie gesellschaftliche Wohlfahrt voranbringen und zu einer gesellschaftlichen Wohlfahrt würde mehr gehören als rein eine Umsatzsteigerung im Wirtschaftssektor, dazu würde auch gehören eine Förderung, wenn man so will, der Umweltqualität oder eben auch eine sozialere oder gleichere Gesellschaft. Das Bruttoinlandsprodukt sagt darüber nichts aus.
Wenn die Wirtschaft wächst, das Bruttoinlandsprodukt mit wächst, dann zieht das also nicht automatisch Wohlstand für alle nach sich.
So ist es. Sie haben zum einen das Problem, dass die Wirtschaft ja immer angewiesen ist auf Ressourcen, beziehungsweise eben, dass die Umwelt eben mitgenutzt wird und dass eben durch den Produktionsprozess ja auch Abfallstoffe entstehen, Emissionen entstehen, auch Landschaftsverbrauch. Das heißt, durch das Wirtschaften entstehen zugleich eben auch Umweltschäden und wir haben versucht, die einmal zu bilanzieren. Die liegen in Deutschland in der Größenordnung von ungefähr 400 Milliarden Euro pro Jahr. Und diese Umweltschäden gehen eigentlich nicht ein in das Bruttoinlandsprodukt, sondern im Gegenteil, es kann sogar sein, wenn Sie einen Teil davon beheben, nehmen wir einmal Altlasten oder ein Fluss wird saniert, dann werden diese Ausgaben noch gehen ein in das Bruttoinlandsprodukt und das, wenn man so will, Wirtschaftssystem profitiert auch von den Schäden, die es produziert hat.
Um es mal auf ein anderes Feld zu bringen, wenn zum Beispiel die Kernenergie als preiswert betrachtet wird, mögliche Milliardenkosten aus einem Unfall wie jetzt in Japan aber nicht berücksichtigt werden und auch nicht die Kosten für die Endlagerung von Atommüll zum Beispiel, die ja völlig ungelöst ist, diese Frage. Hat das mit dieser Kritik an einem veralteten Bruttoinlandsprodukt zu tun?
Ja, hat es unmittelbar zu tun, weil zum Teil eben diese Schäden, Sie können auch das andere Beispiel nehmen, im Golf von Mexiko mit dem Untergang eben dieser Bohrinsel Deepwater Horizon, diese Schäden gehen entweder nicht ein in das Bruttoinlandsprodukt oder sogar eben auf eine positive Weise dann, wenn man eben diese ganzen Sanierungsmaßnahmen, die jetzt nach Fukushima auch ergriffen werden und getroffen werden müssen, die würden, man muss sagen, absurderweise sogar eigentlich suggerieren, dass der Wohlstand eben zunehmen würde in Japan. Im Endergebnis aber würde man allenfalls nur vielleicht wieder den Zustand erreichen, den man vor dieser Katastrophe wieder hatte. Wahrscheinlich nicht, weil es einfach Regionen gibt, die auf Jahre hinaus verstrahlt sind. Aber wenn man eben jetzt die Kernschmelze zum Stillstand gebracht hat, dann hätte man ja immer noch keinen funktionsfähigen Reaktor. Das wären Unsummen, die ausgegeben worden sind. Wiederum im Beispiel Golf von Mexiko sind es für BP, diese Firma, die mit diese Ölplattform betrieben hat, sind es ja schon 40 Milliarden gewesen. Aber auf der staatlichen Ebene sind das alles Einnahmen. Und an so einem Beispiel sieht man doch sehr gut, dass eigentlich insgesamt das, was wir gesellschaftliche Wohlfahrt nennen, durch solche Ereignisse eigentlich nicht befördert wird. Ganz im Gegenteil.
Sie haben nun gemeinsam mit Ökonom Hans Diefenbacher einen nationalen Wohlfahrtsindex entwickelt im Auftrag von Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium. Dieser beinhaltet Faktoren, die vom Bruttoinlandsprodukt nicht gemessen werden. Sie haben vorhin schon einiges angedeutet. Was gehört rein in diesen Index?
Ja, wir haben eigentlich vereinfacht gesagt, versucht, eine Korrektur des Bruttoinlandsproduktes vorzunehmen. Zum einen würden wir eben wirklich Umweltschäden beispielsweise, die entstehen, würden wir eben abziehen, wenn sie einhergehen mit wirtschaftlichen Aktivitäten. Wir würden aber auch Aktivitäten abziehen, die gemeinhin so ein bisschen unterschätzt werden, nämlich Alkoholmissbrauch, die Kosten von Alkoholmissbrauch oder Drogenmissbrauch. Das wiederum geht auch alles ein in das Bruttoinlandsprodukt, aber wir können sagen, dass es nicht unbedingt wohlfahrtssteigernd ist. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe an Kosten im sozialen Bereich und im Umweltbereich, die man eigentlich abziehen müsste, auch Wirtschaftskriminalität zum Beispiel. Zum anderen aber sagen wir, es gibt wichtige Aktivitäten, die im Hinblick auf das Wohlergehen in der Gesellschaft von Bedeutung sind. Zum Beispiel eben ehrenamtliche Arbeit, Zivildienstleistungen, aber eben auch das Engagement in der Hausarbeit. Und das sind aber Kenngrößen, die bisher, weil sie nicht über den Markt zustande kommen, eben keine Preise haben. Und das Bruttoinlandsprodukt ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es nur Dienstleistungen und Produktion mit Marktpreisen eben einbezieht in diese Berechnung. Wenn man diese Sichtweise etwas erweitert, dann hat man doch Aktivitäten, die für eine Gesellschaft sehr wichtig sind und wir versuchen, diese zu berechnen und kommen zu einem Ergebnis, dass das schon ein wichtiger wohlfahrtssteigender Faktor eben ist, so die Hausarbeit und ehrenamtliche Arbeit, wenn man sie jetzt mit Preisen versehen würde, eben wie wenn Sie eben beispielsweise jetzt jemand einstellen, der die Hausarbeit für Sie beispielsweise machen würde oder Kindererziehung. Und dann kommen Sie schon auf große Summen, die man mit einbeziehen kann. Das ist dann so eine positive Korrektur des Bruttoinlandsproduktes.
Wie steht Deutschland nach diesem nationalen Wohlfahrtsindex da?
Wir stehen insofern gut da, als wir zwischen 1970 und bis 2000 eigentlich eine Steigerung zu verzeichnen haben. Das hatte zum Teil damit zu tun, dass in der früheren DDR einige der umweltbelastendsten Anlagen stillgelegt worden sind, dort auch das Einkommen gestiegen ist, was bei uns ja auch eine Rolle spielt. Und insofern es doch eine positive Entwicklung gab. Es ist allerdings so, dass seit dem Jahr 2000 eine Divergenz festzustellen ist, ein Unterschied in der Kurve. Das Bruttoinlandsprodukt ist bis 2007 noch weiterhin gestiegen, aber der nationale Wohlfahrtsindex würde, wenn man diese Faktoren hinzurechnet und die Umweltschäden und andere soziale Schäden eben abzieht, er würde aber eigentlich sinken bis 2007. Danach sieht es nochmal etwas neuer aus oder etwas anders aus durch die Zahlen, die eben mit dem Wirtschaftsabschwung dann zu tun haben.
Woran liegt es vor allem? An Umweltschäden, an ungerechterer Verteilung? Was spielt die größere Rolle, dass wir da absteigen?
Ja, die Hauptfaktoren sind in der Tat eben die Umweltschäden, die in der Größenordnung von 430 Milliarden Euro eben liegen. Aber es ist auch so, dass insgesamt die Einkommensverteilung ungleicher geworden ist in der Zwischenzeit. Das wissen wir auch aus anderen Statistiken von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit oder dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Es ist so, dass der Mittelstand insgesamt offensichtlich auch etwas an Substanz verliert. Das heißt, ein Teil der Bevölkerung ist jetzt doch etwas ärmer geworden im Laufe auch eben der Wirtschaftskrise. Und die Ungleichheit insgesamt hat in Deutschland zugenommen. Und das macht sich bei uns über eine spezielle Berechnung eben bemerkbar.
Vis-à-vis mit Roland Zieschank vom Forschungszentrum für Umweltpolitik der FU Berlin. Nun klingt ja alles plausibel, dass zum Wohlstand einer Gesellschaft auch ihr sorgsamer Umgang mit Ressourcen gehört. Eine halbwegs faire Verteilung des Einkommens zum Beispiel. Aber ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt, wirtschaftliches Wachstum generell, brauchen wir doch in jedem Fall, oder?
Na, das hängt von ab, für was. Wenn Sie natürlich jetzt beispielsweise Schulden abbauen wollen, die der Staat eben hat, dann ist es sicher von Vorteil, wenn es weiter wächst. Die andere Frage ist die, soll Wachstum weiterhin diesen Stellenwert in der Politik haben, wie wir ihn bisher ihm beigemessen haben? Beispielsweise sind im Zuge dieser Wirtschafts- und Finanzkrise, die Sie angesprochen haben, in den letzten Jahren sehr große Konjunkturprogramme aufgelegt worden, fast überall in der Welt. Die haben aber dazu geführt, dass der Staat sich in weiten Bereichen verschuldet hat. Das heißt, wir haben Schulden aufgenommen, um das Wirtschaftswachstum künstlich anzufeuern und ein Stück weit auch den Bürger zu einem Konsumenten zu machen, der jetzt für die Wirtschaft da ist, statt dass die Wirtschaft für den Konsumenten da ist. Es stellt sich einfach die Frage, ob bei der weitergehenden Verschuldung, wie wir sie jetzt eben feststellen müssen, es nicht sinnvoller wäre, eben statt weitere Maßnahmen zu ergreifen, die auf wachstumsfördernd sind, vielleicht diese Schulden stärker zu reduzieren oder vielleicht gar nicht für Wachstum einzusetzen, sondern vielleicht um andere Schäden erst gar nicht entstehen zu lassen, indem wir beispielsweise eine ökologische Modernisierung der Wirtschaft voranbringen.
Stoßen Sie damit auf positive Resonanz? Ich stelle es mir schwierig vor.
Solange man es mit Vertretern aus der Wirtschaft zu tun hat, die sagen, wir müssen zuerst das Wachstum haben, um dann die Probleme zu beseitigen, wie im Umweltbereich oder im sozialen Bereich, da wird es dann schwierig. Wir argumentieren aber so, dass wir Wachstum haben wollen, dass diese Probleme erst gar nicht in dem Maße entstehen lässt. Dagegen ist eigentlich im Moment keine sehr massive Kritik zu verstehen. Also es wird schon anerkannt, dass wir sagen, Wachstum war schon historisch immer ambivalent, immer zwiespältig, was die ökologische Situation anbetroffen hat. Es ist jetzt zwiespältig geworden seit der Wirtschafts- und Finanzkrise, weil es auch nicht mehr das bringt, was für viele Menschen eben bisher so eben sehr wichtig war, soziale Gerechtigkeit und auch Lohnsteigerungen.
Das Königreich Bhutan misst seit Jahrzehnten kein Bruttoinlandsprodukt, sondern lässt ein Bruttonationalglück erheben. Brauchen wir sowas?
Ja, das ist eine sehr originelle Idee, weil Bhutan so ein Stück weit signalisiert, dass es eine buddhistische Sicht der Welt hat, wo es also eher darum geht, dass die Wirtschaft dem Menschen dient, statt dass die Menschen quasi nur für das Wirtschaftswachstum da sind. Ich mache es mal etwas plakativ. Letztendlich geht es Bhutan, wenn man so möchte, um das persönliche Wohlbefinden, um das Glück. Und sie haben das bewusst und durchaus auch ironisch gegenüber eben diesem Gross National Product gesetzt und sagen, wir wollen Gross National Happiness haben. Es ist eine andere Orientierung, die dort in Bhutan getroffen worden ist, die wir sicher nicht nachvollziehen können, in diesem Maße auch nicht brauchen, weil wir eben doch eine Industriegesellschaft sind. Aber der eigentliche entscheidende und interessante Anstoß ist eben, dass es um Lebensqualität eben geht und um Umweltqualität, auch um soziale Qualität. Und da hat Bhutan vielleicht uns ein bisschen das voraus, dass wir nicht immer nur verengt auf Wachstum schauen, sondern vielleicht doch überlegen, was ist das, was für eine Gesellschaft insgesamt wichtig ist. Und das ist eigentlich auch die einfache Botschaft von unserem Forschungsprojekt, dass wir sagen, wir schauen nicht zuallererst auf Wachstum, das ist zwar wichtig, aber es ist nicht das Alleinige, auf was wir schauen, sondern gesellschaftliche Wohlfahrt und ein Stück weit vielleicht auch Wohlergehen und, wenn man ein bisschen Buddhist sein will, auch persönliches Glück könnte ja die bessere Alternative sein.
Passiert es Ihnen manchmal, dass dann jemand sagt, ja, schöne Idee, aber umsetzen lässt sich das doch nie?
Ja, das hört man häufiger, aber die Erkenntnisse, die wir haben, ansonsten im Forschungszentrum für Umweltpolitik, sehen ja positiv aus. Also der Umstieg auf erneuerbare Energien schafft mehr Arbeitsplätze, als beispielsweise jetzt im Atomsektor dann wegfallen würden. Die Wachstumsraten in dem Sektor der Umwelttechnologien ist wesentlich höher als in vielen anderen traditionellen Wirtschaftsbereichen. Die Exportquote sinkt, zugleich haben wir weniger Ausgaben für Ölimporte. Es ist ja nicht so, dass aus dieser Umstrukturierung im Moment irgendwelche Nachteile entstehen würden. Und die Investitionen, die wir jetzt tätigen, sind wirklich Investitionen, nicht Kosten, wie sie häufig dargestellt werden. Es sind Investitionen in eine bessere Umweltqualität, die uns später dann hilft, diese Kosten zu vermeiden, die sonst entstehen würden. Denken Sie an Holland, die höhere Deiche brauchen. Wenn nur ein Stück weit der Klimawandel nicht so abläuft, wie er bisher prognostiziert ist, würden diese Maßnahmen ein Stück weit entfallen können. Genauso hier bei uns im Agrarsektor. Das heißt, die Investitionen in die Vermeidung des Klimawandels rechnen sich.